Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vorlese. Letzte Band, das war ein Weihnachtskrimi und das passt irgendwie nicht so richtig in den März und deswegen nehmen wir den dritten. Lauter? Okay. Die Penny ist 10 Jahre alt und hat ihre Detektivbande mit ihren 3 besten Freundinnen Ida, Flora und Marie. Außerdem gibt es noch einen kleinen Hund, der heißt Justin. Das ist der kleine Spürhund der Detektivbande. Und außerdem hat die Penny auch noch ein Diktiergerät. Das hat sie von ihrem Papa bekommen. Und das ist ein bisschen kaputt und wiederholt immer alles falsch und außerdem ganz laut. Und das ist immer ein bisschen peinlich. In dem dritten Band ist ein Talentwettbewerb in der Schule und Penny und ihre Freundin möchten gern mitmachen und hoffen, dass sie da ins Fernsehen kommen. Dann fange ich einfach mal an. Wir kommen ins Fernsehen. Also wahrscheinlich, vielleicht, eventuell. Also gut, das Fernsehen kommt zu uns in die Schule, weil sie unseren Talentwettbewerb filmen wollen. Und der beste Auftritt wird dann im Fernsehen gezeigt. Yay! Ida, Marie, Flora und ich mit Justin. Logisch. Es ist nämlich so gut wie sicher, dass wir gewinnen werden. Denn unsere Nummer heißt Justin, der beste und süßeste Spürhund der Welt, zeigt sein atemberaubendes Können. Justin ist nämlich jetzt super gut im Spurensuchen geworden und kann so ziemlich alles erschnüffeln. Zum Beispiel gestern im Skatepark, da lag so eine Mütze, so blau mit Bommel und kleinen Entchen drauf. Die hatte jemand verloren. Irgendein armes Kind saß jetzt zu Hause und weinte bitterlich, weil es seine Entchenmütze nicht mehr hatte. Klarer Fall für unsere Detektivbande. Flora hat Justin die Mütze vor die Nase gehalten und Justin, such, gesagt. Und Justin ist sofort losgestürmt und wir sind hinterher. Das war so aufregend. Erstmal ist er im Kreis herumgerannt, dann ist er auf der Rampe heruntergesaust und wollte von dort oben Pipi machen. Das konnten wir aber gerade noch verhindern. Und dann ist er hinter die Rampe geflitzt, wo so ein Versteck ist und wo immer die Liebespaare rumlungern und Händchen halten und knutschen. Und dann hat Justin laut gebellt, was bedeutet, dass er den Besitzer der Mütze gefunden hatte. Wir sind sofort hinter die Rampe gestürmt und da saß die Blutbach-Tochter aus meinem Haus mit 2 Jungs aus der 10. Klasse. Sie haben aber nicht Händchen gehalten und geknutscht, sondern eine geraucht. Zischt ab, hat die Blutbach-Tochter gesagt. Wir bringen dir deine Mütze, habe ich höflich gesagt. Aber die Blutbach-Tochter hat gesagt, dass ihr der hässliche Deckel nicht gehört und ob sie etwa so aussieht, als ob sie mit bescheuerten Enten auf dem Kopf herumläuft. Also das fand ich schon ziemlich undankbar. Und ihre Freunde waren genauso blöd. Einer hat doof gelacht und der andere hat gesagt, Mann, wie mich die Zwerge nerven.
Man wird euch in die Särge werfen,
hat mein Diktiergerät da geplärrt. Das wiederholt immer alles ganz laut und ganz falsch. Der Blutbach-Tochter ist vor Schreck die Zigarette aus dem Mund gefallen und sie hat angefangen zu husten und da sind wir lieber weg. Justin ist trotzdem der beste Spürhund der Welt und er kann auch noch viel mehr. Was Justin beim Talentwettbewerb alles Tolles machen wird. Ein belegtes Brot mit Schinken auf der Bühne finden. So clever. An einem Taschentuch schnuppern und dann den Besitzer im Publikum finden. So großartig. Eine Stinkesocke von meinem Bruder Tim auf der Bühne finden. So todesmutig. Mit mir und Ida und Flora und Marie tanzen. So cool. Pfötchen geben. So süß. Ich weiß ja nicht, was die anderen aus der Schule geplant haben, aber es ist bestimmt nicht so toll wie unser Justin. Und deshalb kommen wir garantiert ins Fernsehen. Und Omi kann mich dann angucken und sich freuen. Jedenfalls standen wir heute Nachmittag alle total aufgeregt in der Aula unserer Schule herum und haben auf das Fernsehteam gewartet. Im Publikum saßen Eltern und Tanten und Onkel und Geschwister und haben aufgeregt getuschelt und gezappelt. Mama und Papa konnten leider nicht kommen, aber dafür war Oma mit ihrem Hund Rosi und ihrer Freundin Wilma gekommen. Herr Oertel, unser Hausmeister, hat immer wieder nervös an das Mikrofon gepocht, das vorn auf der Bühne stand. Das hat jedes Mal ganz laut geknallt. Und jedes Mal hat Omas Freundin Wilma gerufen: "Es hat geklopft, herein!" Omas Freundin Wilma ist ein bisschen schwerhörig. Einige Lehrerinnen waren auch extra wegen dem Fernsehteam beim Friseur. Die ganze Aula hat nach Haarspray gerochen. Unsere neue Kunstreferendarin, Frau Kreuzwald-Klappenberg, hat überall Lavendelöl versprüht und Teelichter angezündet, damit es gemütlich wird. Aber dann hat Herr Oertel die Teelichter wegen dem Brandschutz wieder ausgemacht und stattdessen Musik aufgelegt. Er war drauf und dran, auch noch zu tanzen, aber da kam zum Glück Herr Robinski, unser Englischreferendar, und hat gerufen: "Das Fernsehen ist da! Das Fernsehen ist da!" Alle sind zum Fenster gestürzt und haben rausgeguckt. Da standen zwei große Autos und ein paar Leute stiegen gerade aus. Sie holten alle möglichen aufregenden Sachen aus den Autos. Kabel und Scheinwerfer und eine Kamera. Alle Jungs aus unserer Klasse haben jetzt behauptet, dass sie später auch mal Kameramann werden, weil das so cool ist und dass sie dann Actionfilme drehen mit explodierenden Autos und tollen Supermännern und so. Da hat Ida gesagt, dass sie Kamerafrau wird und Horrorfilme mit tollen Autos und explodierenden Supermännern dreht. Und ich habe zu Marie gesagt: "Wenn wir erstmal ins Fernsehen kommen, dann werden wir später total berühmt mit Justin." Da hat jemand neben mir ganz laut und blöd gelacht. "Ha, ha, als ob ihr heute mit eurem komischen Hund ins Fernsehen kommt." Unser komischer Hund? Wie bitte? Es war Ivy aus der Parallelklasse. Die stand da mit Leonie und Jette. Sie waren als Rockstars angezogen. So mit ganz wilden Haaren und viel Glitter und getigerten Hosen. "Ja", hat Leonie gleich hinterher gekräht, "weil wir nämlich ins Fernsehen kommen. Die Kitty Cats. Bei uns rockt und tanzt die Masse.
Bei uns kotzt die ganze Klasse",
hat mein Diktiergerät laut gebrüllt. Hihi, das muss ich unbedingt noch ausschalten. Marie und Flora haben gekichert und die aus der Parallelklasse sahen jetzt ziemlich sauer aus. "Dafür haben wir als Einzige eine Tiernummer", habe ich aufgetrumpft. Doch da hat Ivy mit irgendwas Gelbem rumgewedelt und so affig: "Ach ja, denkste? Dann guck mal da rein", gesagt. Und dann hat sie mir das gelbe Ding mit einem fiesen Lachen hingeklatscht. Ich wollte gerade sagen, dass Ivy ihre alten Käsescheiben selber aufheben kann, aber da hat Marie das Ding aufgehoben. Es war das Programmheft. Und als Marie es aufgeschlagen und wir alle reingeguckt haben, ist mir vor Schreck ganz kalt geworden. Das waren ja dieses Jahr gar keine langweiligen, öden Sachen von den anderen. Das war ja alles ganz toll. Wie sollten wir denn da gewinnen? Wer alles beim Talentwettbewerb auftreten wird und womit? Erstens Bauchredner Ole. Max, die coole Handpuppe, redet mit euch und singt Songs von One Direction, ohne dass Ole den Mund aufmacht. Zweitens Justin, der beste und süßeste Spürhund der Welt. Drittens Rudi, die Ratte, rechnet für euch. Die beste Tiertresur der Welt. Viertens Extrem Gummizist. 200 verschiedene Sprünge in 2 Minuten zu Rockmusik von den Twister Sisters. Fünftens Elsies unglaubliche Akrobatik. Elsie fliegt durch die Luft und macht dabei Kopfstand und Spagat. Sechstens die Kitty Cats, hotteste Girlband in ganz Deutschland mit Ivy, Leonie und Jette. Siebtens Magic Mirko zersägt seine Schwester Lotte live auf der Bühne und lässt anschließend alle Lehrer verschwinden mit Mirko. Da ist mir das Programmheft aus der Hand gerutscht. Es gab noch mindestens 10 andere tolle Tänzer, Musiker und Akrobaten. Sogar die Blutbach-Tochter stand im Programm. Mann, ey! Am liebsten wäre ich nach Hause gegangen. Aber dann hat Justin meine Hand geleckt und Ida hat gesagt, dass Justin 1000-mal süßer als eine Ratte ist. Und Marie hat gesagt, dass man Schwestern in öffentlichen Schulen überhaupt nicht zersägen darf. Und Flora hat gesagt, dass die Kitty Cats garantiert nur wie Katzen jaulen können. Genau. Und deshalb werden wir gewinnen und ins Fernsehen kommen. Die Show beginnt, aber dann passiert ganz viel Schreckliches. Das Fernsehteam hat also angefangen, alles aufzubauen. Da war ein Mann mit Vollbart, der hat immer "Action, Action, Leute" gerufen. Und dann war da noch ein Mann, der für das Mikro verantwortlich war. Flora hat mit ihrem Handy ein Foto von all den Fernsehleuten gemacht und auch eins von uns, damit wir später an den Tag zurückerinnern können, an dem unsere Karriere beim Fernsehen begann. Dann sind wir mit Justin nochmal rausgegangen, damit er nicht auf die Bühne pinkelt. Und beim Rausgehen sind wir noch am Kuchentisch vorbeigekommen, den die Eltern aufgebaut haben. Da gab es Windbeutel mit Schlagsahne, Muffins mit Zuckerstreuseln, Krapfen mit Marmelade, Schokoladentorte, Quarkkuchen, Nougatkekse. Als wir wieder hereinkamen, hat Herr Oertel nochmal am Mikrofon rumgefummelt. Und diesmal hat das Mikro so ein ganz lautes Pupsgeräusch von sich gegeben. Und Omas Freundin Wilma hat gerufen: "Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen." Und Oma hat "Psst, Wilma" gesagt. Und dann ging das Licht im Saal aus und die Scheinwerfer an. Die Talentshow fing an. Als erstes stand ja Ole auf dem Programm. Aber Ole kam gar nicht auf die Bühne. Es kam überhaupt niemand. Das war irgendwie ein bisschen doof. Schließlich war doch das Fernsehen da. Um zu helfen, habe ich leise "Ole, komm raus!" gerufen. "Kohle vorm Haus!" hat mein Diktiergerät wiederholt. Und alle haben sich nach mir umgedreht. Peinlich. Und dann kam auf einmal anstatt von Ole die Twister Sisters auf die Bühne. Vielleicht war Ole ja in letzter Sekunde gegen seine Handpuppe allergisch geworden. Die Twister Sisters haben gesagt, dass sie ihren pinken Glücksgummi-Twist nicht finden konnten und erst einen neuen besorgen mussten. Sie haben den Gummi zwischen zwei Stühlen aufgespannt und haben wie verrückt angefangen zu hopsen. Es sah toll aus und mir ist ganz schwummerig geworden, weil die ja so gut waren. Oma hat ganz laut zu ihrer Freundin Wilma gesagt, dass das hier noch besser ist als Dschungelcamp im Fernsehen. Und die Leute vom Fernsehen haben ganz beeindruckt genickt und die Frau mit dem Zopf hat den Daumen hochgehalten. Doch dann ging die Musik dazu los und das war keine Rockmusik, sondern so ein komischer Männerchor. Die Twister Sisters haben ganz verdattert geguckt und haben sich verhüpft und verheddert. Und dann hat es plötzlich so zapp gemacht und der Gummi ist geplatzt und im hohen Bogen durch den Saal geflogen. Auf einer Mutter ist er gelandet. Die hat ganz furchtbar gekreischt, als ob ihr eine Fledermaus an den Kopf geflogen ist oder so. Die Twister Sisters waren jetzt total sauer und haben behauptet, dass garantiert jemand den Gummi angeschnippelt hat. Weil niemand einen neuen Gummi hatte, waren wir ja jetzt wohl endlich mit Justin dran. Wir waren alle total aufgeregt, aber als wir auf die Bühne wollten, da stand da schon jemand. Leon. Mann ey, der war doch mit seiner doofen Ratte noch gar nicht dran. Frau Kreuzwald-Klappenberg stand hinter der Bühne und hat uns zugeflüstert, dass Leon jetzt dran ist, aber das hat nicht gestimmt. Ida hat gesagt, dass es voll gemein ist, wie der sich vordrängelt. Aber Marie meinte, dass das gar nicht so schlecht ist, weil dann Justin nach der ollen hässlichen Ratte umso süßer wirkt. Leon hat jetzt ganz geheimnisvoll und angeberisch getan und auf den Käfig neben sich gezeigt und da hing so eine Decke drüber, damit man nicht sehen konnte, was er drin hat. Dabei wussten es ja eh alle. Es stand ja im Programm. Eine eklige, fette Ratte war da drin. Irks. "Ladies and Gentlemen, hier kommt Rudi, die rechnende Ratte." Und dann hat Leon mit Schwung die Decke weggezogen. Aber in dem Käfig war gar keine Ratte drin. Und die Käfigtür stand offen. Die Leute im Saal haben losgekreischt. "Die Ratte ist weg!" Mein Diktiergerät hat gleich mitgekreischt. "Krawatte mit Speck!" Es war das blanke Chaos, aber wir Detektivinnen haben uns nur fröhlich angegrinst. Das hat Leon eben davon, wenn er sich vordrängelt. Wer zu früh kommt, dem bestraft das Leben. Leon hat ganz verwirrt geguckt und immer wieder "Rudi, Rudi, Rudi, gerufen, aber die Leute haben so einen Lärm gemacht und die Frauen sind auf ihre Sitze geklettert und haben gequiekt. Und Leon hat gerufen, dass sie alle mal die Klappe halten sollen, weil der arme Rudi ihn sonst nicht hört und Angst hat. Aber niemand hat auf ihn geachtet. Zum Glück hat Herr Oertel dann ganz laut »Ruhe im Karton, ich finde die Ratte schon« gerufen. Und dann waren wir endlich mit Justin dran. Alle Leute haben »Oh, süß« gerufen, als Justin mit Flora auf die Bühne kam und ihr Pfötchen gegeben hat. Und der Kameramann hat die Kamera jetzt genau auf den supersüßen Justin gerichtet und hat genickt. Wir hatten das Ding praktisch schon gewonnen. Ida hat inzwischen das Schinkenbrot versteckt und ich habe ganz laut gerufen, »Justin, such, such das Schinkenbrot!« Aber Justin hat sich nicht von der Stelle gerührt. Er hat nur die Ohren gespitzt, als ob er irgendwas hört und hat so nervös gewinselt. Und dann hat er angefangen zu bellen, ganz laut. Jetzt hat Marie »Such« gerufen und Ida hat »Schinki, Schinki« gerufen. Aber es ist nichts passiert, nur dass Justin weiter wie irre gebellt hat und mein Diktiergerät »Stinki, Stinki« geplärrt hat. Dabei habe ich es vorhin extra ausgeschaltet. Ein paar Leute haben gekichert und plötzlich ist etwas ganz Schreckliches passiert. Aus dem Nichts kam eine riesige schwarze Katze, quer über die Bühne gerast. Und Justin hat alles um sich herum vergessen und ist ihr bellend hinterhergesaust. Die Katze ist wie der Blitz zwischen den Beinen der Leute durchgezischt und Justin ist ihr voll begeistert hinterhergestürmt. Wir sind auch hinterhergerannt, dabei sind leider ein paar Stühle umgeflogen und irgendwie habe ich mich im Schal von jemandem verhakt, aber anhalten konnten wir nicht. Kurz vorm Ausgang kam die Katze plötzlich zurück und wir sind alle gestolpert und hingefallen und die Katze ist hoch auf den Schrank gesprungen und dann war sie auf einmal weg. Und dann habe ich etwas Furchtbares entdeckt. Der Kameramann hat seine Kamera ausgeschaltet und die Augen verdreht. Der hat uns gar nicht mehr gefilmt. Wie sollten wir denn jetzt ins Fernsehen kommen? Flora hat angefangen zu weinen und ihr Papa wollte sie trösten und hat gerufen, dass er ihr eine neue Talentshow kauft. Floras Familie ist nämlich ganz reich. Aber Flora hat gesagt, das zählt nicht. Und dann hat Herr Oertel Justin eingefangen und gemeint, dass Flora lieber mal kurz mit ihm rausgehen soll, weil ja hier immer noch diese Katze und irgendwo auch die Ratte Rudi rumrennt und Herr Oertel kein Schlachtfeld in seiner Aula haben will. Das war der schrecklichste Tag in unserem Leben. Und dann habe ich auch noch das hämische Grinsen von Jette und Ivy und Leonie aus der Parallelklasse gesehen. Und dann habe ich meine Tränen runtergeschluckt, damit die nicht wieder »Heulsuse, Heulsuse« singen. Außerdem kam mir jetzt ein ganz furchtbarer Verdacht. Warum haben diese Parallelklassenzicken sich eigentlich so gefreut und so gekichert? Haben die etwas mit dem ganzen Chaos zu tun? Dann kam Bauchredner Ole dran. Jetzt hat der Kameramann auch wieder begeistert gefilmt. Aber als Ole seine Musik angemacht hat, kam da keine Musik von One Direction, sondern da kam »Es tanzt ein Biberbutzemann in unserem Haus herum, fidibum«. Ole hat versucht, die blöde Musik auszuschalten und dabei ist ihm seine Handpuppe runtergeknallt und der Kopf von der Puppe ist abgefallen und über die Bühne gerollt. Ein kleines Kind hat gleich angefangen zu heulen. »Mami, er hat die Puppe geköpft!« Da kam aus dem Publikum ein lautes Gackern und Wiehern. »Ha, ha, ha! Butzemann und Puppi, was für ein Baby!« Es waren Jette und Ivy und Leonie und noch ein paar aus der Parallelklasse. War ja klar. Marie, Ida, Flora und ich haben uns angeguckt und wir haben gesagt, »Wisst ihr, was ich glaube? Unsere Talentshow-Auftritte werden sabotiert. Und zwar von der Parallelklasse. Sowas Fieses. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Wir werden das beweisen. Wozu sind wir schließlich eine Detektivbande?« Zum Glück war jetzt Pause und da konnten wir einen Plan machen. Wir mussten herausfinden, wem die Katze gehört, herausfinden, wer von denen aus der Parallelklasse Rudi Ratte freigelassen hat und herausfinden, wer die Musik vertauscht hat. Aber wir hatten keine Ahnung, wie wir das herausfinden sollten. Außerdem gab es jetzt eine Schlacht um den Kuchentisch. Hier könnt ihr sehen. Die ganzen Erdbeertörtchen waren schon weg, die Muffins auch und auch der Schokokuchen. So eine verfressene Bande. Ich wollte mir gerade zur Stärkung wenigstens einen Krapfen nehmen, als ich gesehen habe, wie ein Krapfen plötzlich sich bewegt hat. Er hat sich höher und höher geschoben, wie durch Zauberei, und auf einmal hat er sich in einen Hut verwandelt, der bei Ratte Rudi auf dem Kopf saß. Eine Mutter ist zurückgezuckt und hat wie wahnsinnig angefangen zu kreischen. Da ist die Ratte! Ii! Unter dem Krapfen! Ich habe sie genau gesehen! Sie hat auf den Krapfen gezeigt, aber da war jetzt keine Ratte Rudi mehr drunter. Ein paar andere Mütter haben sich diskret mit der Hand vor den Augen rumgewedelt und dann hat sich der Krapfen wieder so langsam hochgeschoben. Das habe aber nur ich gesehen. Da ist die Mutter noch wütender geworden. Sie hat nach Luft geschnappt und dann ist sie einfach umgefallen. Jemand hat gerufen, bitte mal eine Trage hier.
Bitte das kleine Nagetier,
hat mein Diktiergerät gebrüllt. Und dann hat die Mutter wieder angefangen zu kreischen. Zum Glück kam Herr Oertel mit einer Trage und dann haben sie die Frau weggebracht. Der Kameramann mit dem Bart hat leise zu der Fernsehfrau mit dem Zopf gesagt, sag mal, sind wir hier in der Schule oder im Irrenhaus? Ist doch egal, hat die Frau gesagt, ist eh fast dasselbe. So, damit höre ich jetzt erstmal auf. Penny und ihre Freundinnen finden also noch heraus, wer die Talentshow sabotiert und wer dahinter steckt und wer die Ratte Rudi freigelassen hat und wem die Katze gehört. Also, wenn es euch interessiert, dann lest das Buch. Danke fürs Zuhören.
Ich glaube, jetzt geht hier auch das Mikro. Ja, hier.
Genau. Ich mache es auch ganz kurz. Also im Namen der Verlagsgruppe Belz möchte ich ganz herzlich Jörg Isermeier begrüßen, der uns heute aus seinem neuen Buch Die Brüllbande liest. Viel Spaß!
Achso. Ja, hallo, ich bin Jörg Isermeier, ich bin Musiker, Schauspieler, Theaterregisseur, Theaterpädagoge und Schriftsteller. Und wegen letzterem sitze ich jetzt hier, weil ich unter anderem das Buch geschrieben habe. Und daraus lese ich jetzt ein bisschen was vor, erzähle ein bisschen was daraus. Und falls am Ende noch Zeit ist, könnt ihr auch noch ein paar Fragen stellen zum Buch, zu mir, wie man auf die blöde Idee kommt, Schriftsteller zu werden, wo man doch schon Musiker ist oder umgekehrt. Egal. Das Buch handelt von Bastian und noch ein paar anderen Leuten. Bastian hat ein Problem. Manchmal ist er auch ein Problem, besonders für seine Eltern. Aber vor allen Dingen hat er ein Problem, nämlich Fenster von seiner Lieblingsladen ist ein wahnsinnig tolles Raumschiff, aber der Preis, der da drunter steht, der geht so gegen unendlich, mindestens was so seine Geldmittel betrifft. Und Weihnachten ist leider auch in weiter Ferne und sein Geburtstag auch. Was macht man in so einer Situation? Was kann man machen, um Geld zu kriegen? Ha? Du hast schon eine Idee, was in dem Buch passiert. Auf die Straße gehen und Musik machen. Das später. Erst ist die Idee, hat Bastian ist nämlich auch ganz schön faul. Ich frage einfach Mama und Papa. Wieder Taschengeld erhöhen. Aber das fragt er eigentlich auch ungefähr so jede Woche. Daher sind die Eltern auch eher genervt und das hat keinen. Der einzige Erfolg ist, dass er kluge Ratschläge kriegt. Nämlich ein Vater sagt dann irgendwann, aber Sebastian, wenn du unbedingt Geld brauchst, fällt doch was dazu. Habe ich früher auch gemacht. Als ich so alt war wie du, schon Geld verdient. Ne, mach das doch auch. Toller Rat. Aber wenn ein anderer Weg da ist, dann überlegt man sich vielleicht doch, ob nicht was Wahres dran, ob man den Rat vielleicht doch irgendwie zumindest so halbwegs bequem in die Tat umsetzen kann. Und genau an der Stelle fange ich jetzt an zu lesen. Bastian überlegt, wie kann ich diesen Rat von Papa vielleicht doch um. Das Kapitel heißt Die Erleuchtung. Am nächsten Tag kann ich mich in der Schule den Unterricht konzentrieren. Ständig geht mir der Rat meines Vaters im Kopf rum. Verdien dir was dazu. Na, wenn das so einfach wäre, für Zeitungsaugen und Babysitten bin ich zu jung. Das hätte er eigentlich wissen müssen. Und für Nachhilfe wahrscheinlich auch, mal ganz abgesehen davon, dass ich selber welche bräuchte. Ja, Gartenarbeit hasse ich wie die Pest. Auch nicht Unkraut nicht von anderen Pflanzen unterscheiden. Also die Male, als ich meinen Eltern im Garten musste, habe ich immer das Falsche ausgerissen. Schneeschippen ist da schon, aber dafür muss es schneien und das passiert im Sommer. Ich könnte Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen, aber ich habe nichts. Nicht, wovon ich mich trennen mag, außer ein paar kaputten Plastikfiguren, die.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.